Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Für alle, die jetzt einen szenischen Einstieg erwartet haben, es tut mir total leid, aber heute gibt es keinen ausnahmsweise. Denn über das Verbrechen, über das wir heute reden, gibt es so wenige Details, dass ich zu stark spekulieren müsste, um eine ordentliche Einleitung zu finden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und den schlimmen Sadismus zu schildern, der stattfand, da war mir heute nicht so nach. Also von daher, stellt es euch vor und ich hoffe, ihr könnt mich nachvollziehen, wenn wir am Ende dieser Folge sind.
Jetzt habe ich schon wieder Angst. Du hast es ja in der letzten Zeit irgendwie so mit Fällen, die mich total fertig machen hier.
Nein, du wirst wahrscheinlich, hoffentlich, oh Gott, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass du nicht weinen musst, weil wir nicht so detailliert an den ProtagonistInnen dran sind. Aber natürlich weiß ich es nicht. Ist auch immer tagesformabhängig, ne?
Das stimmt.
Aber bevor wir jetzt alle in die Flucht geschlagen haben, möchte ich euch alle willkommen zurückheißen. Bei Früher war mehr Verbrechen.
Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina.
Und Katharina. Und wir sind natürlich außer uns vor lauter Begeisterung und freuen uns sehr, euch wieder an den Empfangsgeräten zu wissen.
Genau.
Und zuallererst ein riesiges Dankeschön, weil wir über 100.000 Downloads mit unserem klitzekleinen Hobby-Podcast erreicht haben.
Ja, das ist so unglaublich. Wir sind wirklich aus dem Häuschen. Ihr seid ja wohl der Oberhammer. Dankeschön, Dankeschön.
Wir befinden uns quasi außerhalb unserer Buchse, ne?
Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Wirklich außerhalb der Buchse. Aber deswegen gibt es hier zur Feier des Tages auch ein Weinchen und ein Bierchen.
Nicht unbedingt gemischt, ne? Ihr kennt ja den Spruch.
Nee, also nicht Wein-Bierschorle oder so, sondern eine Dame hat ein Weinchen, eine Dame hat ein Bierchen, so wie sich's gehört.
Genau.
Ja, und wenn ihr auch mal ein Weinchen oder Bierchen mit uns trinken wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail. Und alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes.
Oh ja.
Und in den Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer Kaffeekasse, vielleicht heute Bier- und Weinkasse, falls ihr Lust habt, uns mal einen auszugeben. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und wirklich wollen wir nochmal vielen herzlichen Dank sagen für alle die Unterstützung, die wir schon von euch bekommen. Wahnsinn. Also wir sind sprachlos, wirklich vielen, vielen herzlichen Dank.
Und alles, was wir dazu sagen könnten, klingt so nicht ausreichend. Von daher, stellt es euch vor in den größten, blumigsten und dankbarsten Worten, die euch einfallen.
So, und jetzt möchte ich aber trotz allem gerne wissen, was du uns denn heute für eine Geschichte mitgebracht hast, Katharina. Denn wir sind ja heute wohl mal auf völlig neuem Gebiet wieder unterwegs, oder?
Ja, ich wollte euch heute mal was ganz Neues bieten und ein bisschen was anderes auch. Ich hoffe, es findet trotzdem eure Zustimmung und euren Daumen nach oben. Heute geht es zumindest zeitweise auch auf einen Kontinent, auf dem wir bisher noch nicht unterwegs waren, nämlich in das heutige Tansania.
Oh.
Es geht um ziemlich viel Hybris und auch um moderne Heldenverehrung. Es geht um öffentlich ausgelebten Sadismus, es geht um Mord. Es geht um einen Skandal, es geht um den Sturz eines Helden und seine Entzauberung. Es geht aber auch um eine spätere Verklärung der Person und es geht leider auch um eine ziemliche Menge Rassismus.
Oh je, ist das so eine Kolonialismusgeschichte?
Ja.
Okay, ich wappne mich. Das fällt mir immer schon sehr schwer zu hören, auch ohne zusätzliche Dinge irgendwie.
Deine Reaktion zeigt es schon, es ist eine über 100-jährige und nicht weniger relevante, heutzutage relevante Debatte, die immer noch geführt wird. Denn in der heutigen Folge geht es um die Verbrechen des sogenannten Hängepeters.
Noch nie gehört.
Und der Skandal, den seine Taten auslösten.
Ach krass, okay, nee, habe ich noch nie gehört. Ja, finde ich total toll, dass du das machst. Finde ich super wichtig und ich denke, da sind wir uns alle einig. Wir wissen einfach viel zu wenig über die Vorgänge, die da so im Zuge der Kolonialisierung passiert sind. Also wir wissen schon einiges, aber ich denke, all das Leid, das da verursacht wurde, wie gesagt, ist ein wichtiges Thema. Aber ja, das ist sicherlich wieder emotional schwierig. Okay, nee, ich vertraue dir da jetzt. Ich lege das in deine fähigen Hände und lehne mich zurück.
Vertraue mir. Über den eigentlichen Fall, das eigentliche Hauptverbrechen, ist selbst nur wenig bekannt so richtig. Dadurch, dass mir das Thema aber sehr wichtig ist, du hast es ja schon umrissen, warum, hoffe ich trotzdem, dass es euch interessiert, auch wenn es mal was anderes ist. Und bevor ich loslege, möchte ich noch sagen, es wird heute auch sexueller Missbrauch thematisiert. Also wenn das heute nichts für euch ist oder generell, dann wegschalten, Bierchen in der Sonne trinken oder was anderes machen.
Ja.
Tatsächlich habe ich die Recherche zu dem Fall auch schon angefangen, bevor es in letzter Zeit wieder Thema in den Medien wurde, der deutsche Kolonialismus. Aber ihr habt es sicher ja mitbekommen, in den letzten Wochen war es wieder in den Nachrichten und dort Thema, weil die Bundesregierung den Massenmord an Zehntausenden Mitgliedern der Volksgruppe der Herero und Nama durch das Deutsche Reich in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika als Völkermord anerkannt hat.
Ja, das Mindeste.
Ja, leider über 100 Jahre später und auch nicht in dem Maße, wie das die Vertreter der beiden Volksgruppen gerne gehabt hätten. Aber das ist ein anderes Thema. Leider gibt es noch eine Vielzahl mehr an Gräueltaten, die sich in den deutschen Kolonien ereigneten, auch wenn ihre Geschichte nur relativ kurz währte. Und meiner Meinung nach werden diese Verbrechen noch viel zu selten und wenig diskutiert, geschweige denn aufgearbeitet.
Ja, unbedingt.
Die erschreckende Bandbreite der dort verübten Verbrechen bis zum Diebstahl von Kulturgütern, Knochen oder Schrumpfköpfen, die teils noch bis heute in unseren deutschen Museen liegen, würde den zeitlichen Rahmen sprengen dieser Folge. Ich kann aber jedem wirklich empfehlen und wärmstens ans Herz legen, sich mit dem Thema einmal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen.
Ja.
Neben der erwähnten Kolonie Deutsch-Südwestafrika gab es noch eine Vielzahl mehr, die das Deutsche Reich ab den 1880er Jahren gründete. Gründete klingt so banal. Das war natürlich meistens, naja, entweder kombiniert mit kriegerischen Auseinandersetzungen oder Betrug. Aber auch das ist ein anderes Thema. Größtenteils lagen diese Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt aber auch welche, oder es gab auch welche in China, Papua-Neuguinea und Mikronesien, also im pazifischen Raum. Und so wurde Deutschland, wie es quasi auch der Wunsch vieler Zeitgenossen war, nach England und Frankreich in wenigen Jahren die weltweit flächenmäßig drittgrößte Kolonialmacht Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja, und damals war das ganz toll. Also das war ja super positiv belegt, ne? Zumindest bei den Kolonialmächten. Ja, das wird aber sicherlich noch öfter Thema sein bei uns, denke ich.
Das denke ich auch. Und ihr dürft nicht vergessen, quasi der Held im Kolonialmächte-Ranking war halt einfach England.
Ja.
Das britische Empire galt so als die Vorbildnation, wenn es darum ging, Kolonialmacht zu werden und zu sein. Die Motivlage generell war aber nicht unbedingt ideologischer Natur, sondern vor allem ging es um Geld und um Macht und die Gier danach. Passenderweise nannte zum Beispiel Bismarck die deutschen Kolonien auch Schutzgebiete.
Und es ist ja wirklich so, dass man in der Propaganda diese Kolonialisierung wirklich als was total Positives verkauft hat. Also das klang so ein bisschen für die deutsche Bevölkerung wie so ein Schlaraffenland, ne? Also da ist es ja schön und da gibt es diese ganzen Bodenschätze und diese Leute, die freuen sich, dass wir da hinkommen und denen helfen und so.
Und nur wenn wir da sind, können wir uns erstens gegen England und Co. behaupten und zweitens den deutschen Handel weltweit sichern. Deswegen auch Schutz, nämlich Schutz von Handel, Schutz von deutschem Handel.
Genau.
So viel allerdings wirklich nur zur Einordnung. Ich will euch nicht mit einem Proseminar zum Thema langweilen.
Nee, das ist überhaupt nicht langweilig. Das ist total spannend. Also und so wichtig, weil einfach dieses ganze Bewusstsein dessen, dass man da was Falsches macht, damals so an den Leuten vorbeigezogen ist. Also an allen Leuten, aber vor allem an denen, die verantwortlich waren.
Obwohl diese Geschichte auch zeigt, dass es auch damals schon Leute gab, die aus unterschiedlichen Gründen, aber die auch dem Ganzen kritisch gegenüberstanden. Unsere Geschichte heute bringt uns in die Kolonie Deutsch-Ostafrika. Heute umfasst dieses Gebiet die Länder Ruanda, Tansania, Burundi und auch Teile Mosambiks. Und zum Einstieg eine Frage an euch alle, die ihr zuhört. Wie würdet ihr es machen, wenn ihr eine Kolonie gründen wolltet? Also gesetzt des Falles, ihr habt irgendwie Allmachtsfantasien und steht da drauf. Also im besten Fall lasst ihr es natürlich, aber rein theoretisch. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, so banal kann das ja in einem bürokratiefielen Land, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, wie Deutschland gar nicht sein. Naja, doch. Es war nämlich erschreckend einfach. Im Grunde reichte es nämlich, irgendwo hinzugehen, wo ihr nichts zu suchen habt und einfach dort sehr überzeugend zu bluffen.
Ach.
Zumindest lief es genauso nämlich im Fall von Karl Peters,
unserem,
naja, Protagonisten dieser Geschichte. Der norddeutsche Historiker promoviert, reist nämlich 1884 als Privatmann nach Afrika. Er hat weder einen Auftrag von Bismarck noch vom Kaiser. Er hatte einfach Bock drauf. Und er folgt lediglich seinem eigenen Ego und der Vision, dass es das Deutsche Reich dem britischen Empire als Kolonialmacht gleichtun müsse.
Und was hatte er als Historiker dafür Aktien drin?
Er hatte selber längere Zeit auch bei einem Verwandten in London verbracht und war dort so ein bisschen angesteckt worden von diesem Empire-verherrlichenden Geist. Und er hatte nun das Gefühl, oh ja, was die können, das kriegen wir auch hin.
Ja.
Jetzt folgt ein erschreckendes Beispiel dafür, wie man Tatsachen schaffen kann. Denn im heutigen Tansania wendet Peters sich an verschiedene Häuptlinge, die es dort gibt, von indigenen Stämmen, und lässt diese, teils motiviert durch falsche Freundlichkeit, weil er so tat, als wäre er super nett, teils aber auch motiviert durch Alkohol, das ist ja ein Beispiel, was wir zum Beispiel auch aus Nordamerika kennen, oder auch durch Waffengewalt, auch das war gerne ein Mittel seiner Wahl, Verträge unterzeichnen. Den Inhalt dieser Verträge konnten sie überhaupt oft gar nicht entziffern, geschweige denn übersetzen, geschweige denn wussten sie, was sie dort unterzeichnet hatten.
Oh Gott.
In Wirklichkeit waren das aber Abtretungsverträge bzw. Schutzbriefe, die wiederum er als Fundament nutzte, einen Anspruch zu stellen an das Gebiet, und zwar im Namen des Deutschen Reiches. Und unser kleiner Egomane reiste dann wieder zurück, ausgestattet mit diesen ganzen Schutzbriefen zu Bismarck, legte diesem diese vor.
Aber ich verstehe immer noch nicht, also der Typ war Historiker und der war ja auch nicht Geschäftsmann oder so.
Der war unter anderem Historiker, der war halt promoviert, hatte er in Geschichte, und dem ging es wirklich nur um diesen Traum, den er hatte, diese Vision einer deutschen Kolonialmacht.
Also er hat quasi einfach diese Ländereien gekauft in sehr großen, riesigen Anführungszeichen und hat es denn dem Bismarck zum Geschenk gemacht oder wie hat das dann funktioniert?
Also gekauft wäre ja noch schön ausgedrückt, weil er hat dafür keine Gegenleistung gezahlt, ne? Ich weiß aber, was du meinst.
Ja.
Nein, er ist dann einfach dahin, hatte ja diese vermeintlichen Verträge. Wahrscheinlich würde heutzutage jeder Jurist sich irgendwie schockierend abwenden, weil die wahrscheinlich keinerlei Prüfung standhalten würden. Kam er dann ausgestattet mit diesen Briefchen und Papieren zurück und tat halt so der deutschen Regierung gegenüber, also der Regierung des Deutschen Reiches, in diesem Falle Herr Bismarck, hey, ich habe hier diese unterschriebenen Papiere von den dortigen Stämmen. Wir können dort also gerne anfangen zu kolonialisieren. Bismarck hat wohl am Anfang da so ein bisschen hinuntergeblickt und hat erstmal so gedacht, was will der jetzt damit?
Ja.
Und hat das erstmal abgewiegelt. Es ging halt vor allem darum, dass Peters das so verkaufte, als hätte jetzt eine Legitimation, diese Gebiete in irgendeiner Form zu besiedeln. Ich glaube, da ging es vor allen Dingen rum. Beziehungsweise dieses Recht der Besiedlung abtreten an den meistbietenden und schnellsten Staat. Jetzt kommt es nämlich so, als Bismarck dann so ein bisschen, naja, nicht ganz so direkt zuschnappte, drohte Peters damit, ja gut, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich zum König von Belgien, weil Belgien war zu der Zeit, das wissen vielleicht einige von euch auch, drauf und dran, sich als Kolonialmacht hervorzutun. Stichwort Kongo. Und natürlich hat dann Bismarck eingelenkt und hat gesagt, na gut, ich habe zwar keine Ahnung wahrscheinlich, wie du da dran gekommen bist, aber du hast diese Papiere, ich erkenne sie an, dann mach das doch mal da. Und so werden die Papiere akzeptiert und Herr Peters macht sich daran, das Gebiet, das später dann Deutsch-Ostafrika genannt wird, zu kolonialisieren. Peters macht viel Werbung für die Gebiete, er unternimmt medienwirksame Expeditionen, also so, dass er permanent irgendwie in den deutschen Zeitungen und Gazetten war, also dass man ihm immer folgen konnte, wenn er auf irgendeine abenteuerliche Fahrt durch den Dschungel ging oder auf eine Rettungsmission, die am Ende gar keine war, aber so war er immer in aller Munde.
Und das ist wahrscheinlich auch genau das Zeug, was ich auch schon mal in der Vergangenheit gesehen hatte, ne? Also nicht nur von ihm, sondern wahrscheinlich auch von anderen dieser Art, aber diese Darstellung dieses freien Landes, dass man so, ne, mit diesem freundlichen Einheimischen.
Ja, also ich meine, vielleicht willst du ja auch irgendwann mal den Fall, den wirklichen Fall von Herrn Stanley machen, der auch damit sich so ein bisschen unrühmlich hervortat auf dem afrikanischen Kontinent. In jedem Fall tourte unser Herr Peters so ein bisschen durch die Lande und brüstete sich schon hart damit, in eigenen Schriften gegen die einheimische Bevölkerung aber auch durchzugreifen. Also es ging auch so ein bisschen um diese moralische Überlegenheit, die bringt man nun dorthin.
Ja.
Schwierig, sagen wir mal so viel. 1891 wird Karl Peters dann auch Reichskommissar des Kilimandscharo-Gebietes und gilt im Deutschen Reich Land auf, Land ab als Kolonialpionier. Also er wird gefeiert als einer der Ersten, der dort die Flagge eingerammt hat in den Boden.
Ja.
Doch in Wirklichkeit ist er vor allem eher ein cholerischer und sadistischer Charakter. Denn es ist tatsächlich so, und es ist auch mehrfach belegt, dass Peters vor Ort sehr hart, gewalttätig und extrem rassistisch vorgeht. Ich meine, jetzt werdet ihr sagen, ja klar, ich meine, um zu kolonialisieren, musst du schon ein rassistischer Mensch sein, beziehungsweise eine Einstellung haben, die das rechtfertigt.
Ja, aber es gibt ja Abstufungen. Also ich meine, das ist alles falsch, bitte nicht mich missverstehen, bitte.
Ja.
Aber du kannst ja auch noch mal extra zutreten und noch mal extra blutige Verbrechen begehen oder so. Oder ich meine, das ist natürlich schlimm genug, jemandem die Freiheit zu rauben und das Land und die Kultur. Aber wenn du den dann auch noch ständig auspeitscht, ihnen Gliedmaßen abnimmst oder so, dann ist das nochmal eine andere Dimension, finde ich.
Also es gibt wirklich eine Reihe von verbrieften Berichten, nicht nur von ihm, auch von anderen Kolonialisten, die sich auf dem Kontinent insofern hervortun, und zwar negativ, dass sie zum Beispiel sexuelle Übergriffe führen gegen die einheimische weibliche Bevölkerung, aber auch mit einer unnötigen Gewalttätigkeit durchgreifen. Immer wenn es ihnen im Grunde ja, zu Pass kommt. Und es gibt tatsächlich dann auch die Geschichte, und das ist der Kern unserer heutigen Folge, dass Peters vor Ort, da im Kilimandscharo-Gebiet, unter anderem Jagodia, also so wird sie in einigen Quellen genannt, wie ihr wirklicher Name war, wissen wir leider nicht. Und wahrscheinlich ist dann auch noch mal ein bisschen was an der Namensqualität verloren gegangen in der Übersetzung. Aber sie stammt aus dem Volk der Chaga. Das ist auch noch heute ein Volksstamm, der im Kilimandscharo-Gebiet siedelt. Und diese Jagodia war für ihn als Dienstmädchen tätig. Inwieweit sie wirklich arbeitete und was dafür erhielt. Es klingt eher so, als sei sie da in diese Sklaverei verkauft worden.
Ja.
Und musste ihm darüber hinaus auch körperlich gefällig sein. Und sie ist nur eine von vielen. Also es gibt unzählige von solchen Geschichten aus dieser Zeit. Und Jagodia wiederum fühlte sich weniger zu Karl Peters, sondern eher zu einem anderen Mann, nämlich auch einem Diener von ihm namens Mabruk hingezogen.
Ja, das ist ja irgendwie schon wieder schön.
Als die beiden sich näher kommen, kommt leider auch Karl Peters dahinter. Und wie es nun mal einem, naja, cholerischen Geist entspricht, ist er not so amused und reagiert eher wie ein gekränkter Despot und lässt nicht nur die Heimatdörfer der beiden niederbrennen.
Was?
Ne, das reicht ja nicht, so ein bisschen sauer zu sein. Nein. Er geht ja davon aus, dass er eh viel besser ist als die. Er lässt die Heimatdörfer der beiden niederbrennen und dann beide öffentlich aufhängen.
Oh mein Gott.
Verständlicherweise ist die lokale Bevölkerung davon ziemlich schockiert und aufgebracht. Und es kommt zu wirklich größeren Aufständen gegen Peters und auch gegen die deutsche Kolonialmacht. Und davon bekommt natürlich auch Peters ja, Chefetage Wind, nämlich die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes im Deutschen Reich. Mhm. Und die hört 1892 davon, nämlich aus Berichten von britischen Missionaren, die sich in dem Gebiet aufhielten. Und so wird er relativ bald nach Deutschland zurückbeordert.
Naja, immerhin.
Wo er dann im Kolonialministerium arbeitet.
Ach so, das war dann die Strafe. Schreibtischarbeit oder was? Na, der Arme. Meine Güte.
Peters selbst streitet die Geschichte auch später, zum Beispiel in seinen Memoiren. Die sind auch verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr euch mal so richtig die Kante geben wollt, dann könnt ihr die euch gerne durchlesen. Er streitet die Geschichte in der Form nämlich ab. Er ist der Meinung, oder behauptet es zumindest, die Briten, ja, die ja auch ein Interesse an dem Gebiet am Kilimandscharo gehabt hätten, hätten ihn loswerden wollen, um sich selbst dieses Gebiet einzuverleiben und ihn daher mit der Story diskreditiert.
Ah ja.
Seiner Meinung nach waren das also alles Fake News. Aber öffentlich, und jetzt kommt's, weil das fand ich tatsächlich auch einen, naja, doppelt verwerflichen Moment in dieser ganzen Geschichte. Irgendwie wissen alle davon, was er da getrieben hat, auch wenn es nicht in der Form transparente Informationsquellen gab oder überhaupt so viele Informationsquellen wie heute. Aber öffentlich gemacht werden seine Vergehen bis dahin überhaupt nicht. Und gemeinhin gilt er weiterhin als Kolonialheld. Und genießt weiter seine Prominenz.
Tatsächlich?
Ja, weil bis jetzt wussten ja nur seine Chefs davon. Es erinnerte mich doch sehr stark an das, wie man versucht hat, über Jahrzehnte in den verschiedenen Kirchen diverse Vergehen ihrer Mitglieder, naja, unter den Teppich zu kehren. Man selber wusste Bescheid, fand das irgendwie auch nicht so dolle, aber hat das nie öffentlich gemacht. Und leider kommt es auch nicht raus, weil es halt zu dem Zeitpunkt, es war zum Beispiel gerade erst so am Anfang eines Korrespondentennetzwerkes. Also es gab nur ganz wenige unabhängige Zeugen vor Ort und deswegen dauerte es halt ewig, bis diese Informationen sich dann durchgeschlagen hatten, bis ins Deutsche Reich.
Wie schrecklich. Aber es ist zumindest interessant zu wissen, dass das in dem Bewusstsein der Menschen schon, also dass man das schon als Verbrechen sah. Das beruhigt mich.
Es wird nicht so ganz als Verbrechen gesehen tatsächlich, sondern es wird mehr so als...
Ja, und schon wieder stimmt nicht meine naive Ansicht.
Ja, genau, es tut mir leid. Wir sind leider trotzdem noch im 19. Jahrhundert. Das ist nämlich eine ganz interessante Sache. Man denkt auch sofort, oh ja, toll. Nee, die waren halt eher not so amused, dass er so ein bisschen dafür Unruhe sorgte vor Ort.
Ach so.
Und merkten schon, dass er einfach ein sehr schlecht kontrollierbarer Beamter ist.
Ja, an dieser Stelle, es ist wirklich manchmal schwer, so die Denke nachzuvollziehen, ne? Gott sei Dank, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Ja.
Aber dass man so schon gar nicht denken würde. Man denkt, und das hast du ja auch gerade gesagt, oh, das ist ja schön, dass sie das schon als falsch angesehen haben. Zumindest etwas, die Menschlichkeit ist noch da. Aber naja.
Es war halt aus den falschen Gründen.
Ja, das hatte wieder nicht so viel mit Menschlichkeit zu tun.
Dann kommen aber zum Glück ein paar Sachen zusammen. Denn nämlich in den 1890er Jahren werden im Deutschen Reichstag immer wieder auch die Missstände in den deutschen Kolonialgebieten diskutiert.
Mhm, ja.
Da nähern wir uns so ein bisschen den Menschen an, die vielleicht doch auf der guten Seite der Macht standen. Nämlich tatsächlich häufig von Seiten sozialdemokratischer und auch freisinniger Abgeordneter vorgebracht. Die hatten teilweise verschiedene Motivationen. Es gibt auch einige, die sagen, das war einfach zu teuer. Da ging es weniger um Mitmenschlichkeit, sondern darum, dass einfach ein Unterhalten eines Kolonialnetzwerkes eine finanzielle Belastung bedeutete.
Ja, auch das wundert mich nicht.
Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder auch schreckliche Berichte von sexuellem Missbrauch einheimischer Frauen durch deutsche Kolonialbeamte. Und auch über sehr blutige und öffentliche Auspeitschungen vor Ort. Der Kolonialismus wird aber auch per se, und das war das, was mich so ein bisschen positiv überrascht hat, in Teilen zumindest der Öffentlichkeit in Frage gestellt.
Ja, gut.
Wie eben schon angedeutet, war hier bestimmt eine Hilfe, dass sich langsam ein journalistisches Korrespondentennetzwerk entwickelte, das halt unparteiische Berichterstattung auch aus den Kolonien möglich machte.
War sie denn unparteiisch? Wir sind doch immer noch Ende des...
Ja, jetzt kommt's nämlich. Nämlich versuchte tatsächlich das Deutsche Reich und sein Beamtenapparat alles daran zu setzen, zu verhindern, dass die Nachrichten ungefiltert im Deutschen Reich abgedruckt werden.
Naja, ich denke mal, die ungefilterte Variante ist wahrscheinlich ja auch sensationeller, ne? Also das ist ja, ja wahrscheinlich dann auch bei der Zeitung wieder nicht Menschlichkeit, sondern Profitgier.
Ja, aber es gibt halt wirklich eine offene Zensur und es ist tatsächlich so, dass wenn du als Korrespondent ein Telegramm abschicktest oder deinen Bericht rüberschicktest, rüber versandtest ins Deutsche Reich, dann konntest du davon ausgehen, dass es abgefangen wird und nicht zugelassen wird. Das führte bei manchen der journalistischen Kollegen aber dann dazu, dass sie so ein bisschen angestachelt waren und dann eher dachten, jetzt erst recht, was ich irgendwie ganz sympathisch finde.
Ja.
Immer wieder passiert es dennoch, dass auch über Karl Peters Verhalten berichtet wird. Immer mal wieder auch kritisch, aber auch mal positiv oder neutral über Herrn Peters. Und in der sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts, die 1846 gegründet worden war und die es auch tatsächlich heute noch als Parteizeitung der SPD gibt, attestiert man Karl Peters nicht nur offensichtlichen Rassismus, sondern auch Antisemitismus, den er stellvertretend, und jetzt wird es besonders perfide, an den Indigenen ausleben würde.
Also sie begründen dann diese Übergriffe da in Deutsch-Ostafrika mit Antisemitismus und die Indigenen seien quasi nur Stellvertreter für jüdische Menschen?
Und er sei nicht nur Rassist, sondern er sei halt auch Antisemit und deswegen würde es ihm doppelt Vergnügen bereiten. Ja.
Ja gut, also ich meine, ne, dass er jetzt kein toller Mensch war, da sind wir uns, denke ich mal, schon einig.
In der kolonialkritischen Presse, die es tatsächlich teilweise auch gab im Deutschen Reich, befeuern die Berichte immer wieder auch eine Debatte über den Sinn oder Unsinn deutscher Kolonialanstrengungen. Und vor allem tut sich hier der SPD-Politiker August Bebel hervor und setzt sich ein, denn er greift die Geschehnisse auch immer wieder im Reichstag auf und prangert, jetzt sind wir 1895, zum Beispiel an, dass ein Gouverneur in Deutsch-Ostafrika 7 Männer ohne wirkliches Vergehen habe aufhängen lassen. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele von diesen absolut willkürlichen Gräueltaten es in Berichten gibt. Und das sind hier wirklich nur die Spitze des Eisberges, die wir heute einmal streifen. Und wir wollen gar nicht wissen, wie viele Menschen einfach nur aus kompletter rassistischer Willkür in der Zeit getötet wurden vor Ort.
Ja.
Ebenfalls 1895 kommt es dann dazu, dass ein sozialdemokratischer Abgeordneter, anonymisiert allerdings, von der Ermordung Jagodias und ihres Geliebten auch im Reichstag berichtet. Doch der Kolonialdirektor des Auswärtigen Amtes, Paul Kaiser, sagt während der Anhörung nur, dass es zwar bekannt sei, der Fall, aber die Vorwürfe unglaubwürdig seien und von den Briten gestreut worden seien. Also er geht genau den Weg, genau das Narrativ von Karl Peters entlang. Und die Hinrichtung der Frau sei aufgrund einer Spionagetätigkeit gewesen, der sie schuldig gesprochen wurden sei.
Also wie schrecklich. Und da möchte man am liebsten hingehen und diese Leute, da will ich wieder schütteln.
Mindestens schütteln.
Das ist so der Schüttelimpuls.
Und jetzt gibt es wieder so ein paar Parallelitäten zu der modernen Geschichte der letzten Jahre bei uns im Hinblick auf die Missbrauchsvorwürfe in der katholischen und evangelischen Kirche. Denn im Auswärtigen Amt werden die Vorwürfe auch wenn man sie offiziell abstreitet, intern tatsächlich doch nochmal geprüft. So von wegen so, da war was, vielleicht sollten wir nochmal nachgucken, ob das alles so stimmt. Und tatsächlich werden Zeugen erneut befragt und auch Karl Peters selbst. Und der äußert sich zum Beispiel am 9. April 1885 folgendermaßen während einer Untersuchung über Jagodia, sagt er nämlich. Sie hat sich als eine Art von Freudenmädchen auf der Station aufgehalten. Und ich gebe zu, dass ich sie auch in der allerersten Zeit ihrer Anwesenheit ein- oder zweimal benutzt habe. Zitat Ende.
Ich reiß hier gleich in meine Dose. Was für ein Arsch.
Ich befürchte auch, wir müssen heute bei der Folge explizite Sprache einführen. Ich
dränge das Mikrofon.
Ja, stellt euch ein total fundamentales Beep vor.
Guck, jetzt habe ich schon wieder Tränen in den Augen, diesmal aber aus Wut. Echt.
Das ist mir zumindest lieber als aus Traurigkeit. Während das Kolonialministerium hier so vor sich hin ermittelt intern, berichtet am 13. März 1896 August Bebel anlässlich einer Reichstagsdebatte, Thema war über den Kolonialetat, also du siehst, es ging ums Geld, vor dem Reichstag auch von Karl Peters. Und führt ganz klar und auch nicht mehr anonymisiert dessen Mord an seiner ehemaligen Geliebten und wiederum deren Geliebten auf. Bebel führt mehrere Beweise für die Tat an. Einzelne davon stellen sich tatsächlich später als nicht existent heraus. Aber andere, und das sind mehr als ausreichend, können dafür gefunden werden. Als der Kolonialdirektor, der auch anwesend war, die Ausführungen Bebels zumindest prinzipiell bestätigt, so von wegen, ja, die Details sind nicht ganz korrekt, aber per se habt ihr nicht ganz unrecht.
Er war schon da, so in der Nähe ungefähr.
Kommt es auch laut Protokoll dieser Anhörung zu ziemlichen Unruhen im Parlament.
Gut.
Also sagen wir so, die Parlamentarier rasten aus. August Bebel fordert, dass das Deutsche Reich sich aus Afrika zurückziehen muss.
Gut.
Punkt. Und auch wenn es weiterhin viele generelle Anhänger des Kolonialismus gibt, bekommt zumindest Karl Peters Renommee langsam ziemliche Risse und ziemlich tiefe Risse. Und er erhält in der Öffentlichkeit den Spitznamen Hängepeters,
weil er
Jagodia und ihren Geliebten gehängt hat. Und er wird in der Presse karikiert und tatsächlich weiß man aus belauschten Kneipengesprächen, also es gab wohl Spitzel, die das auch später zu Protokoll gegeben haben, die in Kneipen so hörten, wie es dem Volk im Deutschen Reich so ging, darüber, dass viele Bürger Karl Peters verurteilen für das, was er getan hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Natürlich war das auch gut, also in Anführungsstrichen, weil es diese Liebesgeschichte war, ne?
Ja.
Diese beiden Liebenden, denen man das nicht erlaubt und dann wird man gemeinsam gehängt. Also das ist natürlich auch tragisch, aber es traf auch den Nerv der Zeit, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also einfach dieses Drama, diese Beschwören der romantischen Liebe, du hattest das auch schon mal sehr schön ausgeführt, war ja zu der Zeit sehr in. Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, ne?
Glaube ich auch.
Also ich weiß nicht, ob man sich jetzt generell einfach für die Menschen auf diesem fremden Kontinent erwärmt hat.
Nein, ich glaube, da spielte auch eine Verklärung bestimmt eine große Rolle.
Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt einfach grundaggressiv.
Das finde ich gut. Mehr Action in unserem Podcast.
Nee.
Einige Konservative sind aber nicht nur primär wegen Peters Taten verärgert, sondern auch, weil sie das Gefühl haben, dass durch seine Taten das Deutsche Reich
Geld verschwendet hat.
Nee, als dilettantische Kolonialmacht dastehen
würde.
Okay. Und auch gegen den Hauptrivalen England möchte man hier nicht negativ auffallen. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Spectator schreibt, ich zitiere, German officials wonder why, even when they have acquired colonies, German settlers prefer to immigrate to America or to the British colonies. Auf Deutsch so viel wie. Und die deutschen Offiziellen wundern sich, dass selbst wenn nun eigene Kolonien erworben wurden, deutsche Siedler immer noch lieber nach Amerika oder in die britischen Kolonien auswandern. Karl Peters selbst weiß natürlich die Vorwürfe öffentlich von sich. Er sieht sich weiterhin als Opfer einer politischen Intrige und auch als verkannten Helden. Auch wenn sein Ruf nun erstmal angeschlagen ist, muss er auch zuerst seinen Platz zumindest nicht räumen, sondern als erstes fällt tatsächlich der Kolonialdirektor Herr Kaiser der ganzen Affäre zum Opfer, der nämlich ja eine zeitnahe Untersuchung der Vorwürfe, als sie das erste Mal aufgekommen waren, unterlassen hatte.
Mhm.
Aber auch gegen Peters selbst werden durch den Reichskanzler Hohenlohe dann Untersuchungen angestrebt, und zwar in Form eines Disziplinarverfahrens. Das ist wichtig, weil es ging hier nicht um ein Strafverfahren, sondern um ein Disziplinarverfahren. Und bei den Ermittlungen in diesem Zuge finden sich Zeugen, die eine Ermordung aus Eifersucht ganz klar stützen. Also eine Ermordung der beiden, Jagodias und ihres Geliebten, rein deswegen, weil Peters Stolz gekränkt war.
Ja.
Beim Urteil wird es dann richtig schön, was dann nämlich verhängt wird. Die Richter der kaiserlichen Disziplinarkammer sehen in der Ermordung von Mabruk nur ein Dienstvergehen. Und beim Tod von Jagodia lasse sich hingegen gar keine Schuld beim Angeklagten finden. Denn schließlich, jetzt kommt's, habe Karl Peters die Frau ja von einem ansässigen Häuptling als Geschenk erhalten. Und nach dem vermeintlichen Stammesrecht, man ist sich nicht so ganz klar, ob das wirklich zu der Zeit stimmte, sei es nicht zulässig gewesen, dass er sie zurückweist. Das heißt, er konnte gar nicht anders als sie annehmen als seine Konkubine.
Oh, hätte ich das vorher gewusst, natürlich. Ja. Ach Mensch, der arme Typ.
Ja.
Ja.
Auch die Prügelstrafe gegen sie und das Auspeitschen sei ein probates Mittel per se. Und als sie dann später habe fliehen wollen, sei auch die Todesstrafe vertretbar gewesen.
Boah.
Für die Richter wiegt am allerschwersten eine ganz andere Sache, nämlich, dass Peters nicht korrekt von dem Vorfall berichtet habe.
Ja, und da sind wir wieder in Deutschland, ne?
Genau.
Deutschland im 19. Jahrhundert, dieser Fall, ja, es passt so gut.
Ja.
Oh Gott.
Das heißt nämlich, am Ende dieses Verfahrens wird er eigentlich nahezu freigesprochen. Hm. Es wird eine kleine Strafe gegen ihn verhängt, die ist aber meiner Meinung nach relativ human, nämlich eine Entlassung aus seinen Diensten ohne den Bezug von Pensionen.
Oh.
Ja. Das ist jetzt sehr traurig. Und tatsächlich ist es aber so, und jetzt kommt so ein bisschen das Karma durch, die Details, die im Zuge des ganzen Verfahrens über Peters dann in der Zeitung, in der Presse publik werden und die von ihm ganz klar als jemandem berichten, der Zwangsprostitution ausübte. Diese Details empörten die Öffentlichkeit immens.
Ja, gut.
Vor allen Dingen angesichts dessen, dass man ja eigentlich sich als Kolonialmacht als moralisch erhaben im Vergleich zu den Indigenen betrachtete.
Mhm.
Und dieser Mann geht nun hin und übt Zwangsprostitution aus und damit sah man irgendwie eher, als würde er dieses ehrenvolle Bild des Deutschen Reiches beschmutzen.
Mhm.
Aber unser Karl Peters wäre nicht unser Karl Peters, wenn er nicht gesagt hätte, anstatt dass ich jetzt mit einem blauen Auge durchkomme und mich zurückziehe, lege ich doch lieber Revision ein. Aber das Tolle ist, das neue Urteil fällt deutlich härter aus.
Ha, gut.
Karl Peters wird nun in allen Punkten für schuldig befunden.
Sehr
gut. Und zwar auch für die Hinrichtung von Jagodia und für unzulässige Auspeitschung.
Ach, Gott sei Dank.
Zudem kommen im zweiten Prozess noch mehr Details ans Licht, die Peters Ruf nun vollkommen ruinieren. Zum Beispiel habe er im Nachhinein damit geprahlt, die beiden gehängt zu haben. Und unser armer Karl Peters wird aus dem Dienst entlassen. Seine Pension und auch sein Titel werden ihm aberkannt.
Ja, schade.
Und er muss die Kosten des Prozesses tragen.
Und eingesperrt wird er aber trotzdem nicht.
Nee, das war hier immer noch nur ein Disziplinarverfahren.
Richtig, stimmt.
Und strafrechtlich wird er nie belangt. Grund dafür war, oder wird zumindest so kommuniziert, das Verbrechen fand im Ausland statt.
Ja, aber es war doch eine Kolonie von Deutschland, oder? Also eigentlich doch.
Aber scheinbar wurde es als solches nicht anerkannt, zumindest vor diesem Gericht. Und deswegen gibt es strafrechtlich nie eine Untersuchung.
Oh Mann.
Oder ein Verfahren. Ja. Was noch ganz amüsant ist, weil wir sind ja im 19. Jahrhundert, also solltet ihr es vergessen haben, als ein Problem der Kolonien und dieser rauen Sitten dort und dieser sexuellen Übergriffe deutscher Kolonisten an einheimischen Frauen, wird gesehen, dass es ja einfach viel zu wenig weiße Frauen in den Kolonien gibt.
Ja, genau. Das ist der Grund.
Man geht nämlich davon aus, dass nur deswegen die Kolonisten auf die indigenen Frauen zurückgreifen würden.
Ach, weil sie keine deutsche Frau vergewaltigen können, oder was?
Ja.
Nee, leuchtet ein.
In jedem Fall ist es so, dass schwupps Maßnahmen ergriffen werden, eine Auswanderung in die Kolonien für deutsche Frauen extrem attraktiv zu machen.
Oh Mann.
Ja.
Ich wünschte, ich könnte sagen, ich könnte mir ein Argument dieser Art heute nicht mehr vorstellen. Kann ich aber nicht sagen.
Mhm. Als eine Reaktion auf die Skandale wird die Kolonialverwaltung umstrukturiert im Deutschen Reich und die zugelassene körperliche Züchtigung zumindest stärker reglementiert und auch kontrolliert. Ein Tropfen halt Wasser auf den heißen Stein. Und Karl Peters, der siedelt 1896 nach London über und reist Zeit seines Lebens immer wieder gerne nach Afrika, verdingt sich als Autor sowie auch als Redner und gründet später auch eine Firma, mit der er Bodenschätze heben wollte. Er wird auch nicht müde, Zeit seines Lebens sich für seine Sache, das heißt für sich, einzusetzen. Und tatsächlich erhält er ab 1905 zumindest seinen Titel wieder zurück. Die Anhänger der politischen Rechten halten weiterhin zu ihm. Und so war es irgendwie auch angesichts seines unverhohlenen Rassismus und Antisemitismus irgendwie klar, denn Jahrzehnte später kommt das, was kommen musste. Während des Nationalsozialismus entdeckt man Peters als Heldin, in Anführungszeichen, wieder. Und 1937 hebt Adolf Hitler die unehrenhafte Entlassung von Peters auf.
Warum überrascht mich das jetzt nicht?
Das war irgendwie wie, ne, Arsch auf ziemlich dreckigen Eimer.
Ja, genau.
Und im März 1941 kommt ein auf einem Roman basierender Film in die deutschen Kinos. Der heißt Karl Peters und ist mit Hans Albers.
Oh Gott, ja.
Ja, und als DarstellerInnen der einheimischen afrikanischen Bevölkerung werden in dem Film reale Kriegsgefangene zwangsrekrutiert.
Oh.
Ja. Und was brachte uns das Ganze zumindest im Deutschen Reich? Wir gehen noch mal ein paar Jahrzehnte zurück. Erst kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges werden stärkere Konsequenzen aus den Skandalen gezogen und einige Verantwortliche auf höherer Ebene müssen endlich ihren Hut nehmen.
Ja, gut.
Und immer wieder kommt es in den deutschen Kolonien zu Aufständen aufgrund von beispielsweise Zwangsarbeit, Enteignung und steigenden Steuern, die auf die einheimische Bevölkerung angesetzt werden, und zu gewaltsamem Vorgehen gegen diese. Und Siedlungen und Felder werden immer mal wieder gerne von der deutschen Kolonialmacht niedergebrannt. Einer der unrühmlichen Höhepunkte sind hier zum Beispiel die brutale Niederschlagung des Boxeraufstandes in China oder auch natürlich der Genozid an den Herero und Nama.
Ja.
Am Ende der ganzen wirklich nicht nötigen, meiner Meinung nach, deutschen Kolonialgeschichte haben Hunderttausende von Menschen ihr Leben gelassen.
Ja. Schrecklich. Ja, und das Gleiche gilt für jede Kolonialgeschichte. Es ist einfach nie eine gute Idee gewesen.
Lasst es einfach.
Also auch wenn es einfach ist, ne? Einfach nicht machen.
Ja, also wenn ihr jemals in die Situation kommt, macht es nicht. Und deswegen muss ich auch sagen, das war auch so bei dieser Recherche jetzt mein Gefühl. Klar, Karl Peters ist offensichtlich eine sehr unsympathische Person mit einer vielleicht sehr cholerischen Charakteristik und sadistischen Veranlagung. Nichtsdestotrotz trägt meiner Meinung nach auch die Gesellschaft, in der er lebte, eine große Verantwortung, weil man hätte halt vieles ganz anders ahnden und kontrollieren können, solche Sachen verhindern können. Und das ist für mich so ein bisschen die Moral aus der Geschichte.
Unbedingt. Und es war ja auch, also es war sicherlich auch ein persönlicher Zug, dass er so ein Piep war. Aber das ist auch ein Stück weit Gesellschaft, ne? Oder beziehungsweise gesellschaftliche Rollenbilder zu der damaligen Zeit. Also das ist schon jetzt nicht der einzige Mann gewesen, der solche wunderschönen Dinge gesagt hätte, denke ich.
Nein.
Ganz davon abgesehen, das war einfach damals eine historische Wirklichkeit. Und das war schon so eine gesamtgesellschaftliche Sichtweise und nicht nur die von Herrn Peters.
Ja, also ich finde, es ist mal total wichtig, dass wir alle als Gesellschaft erstens selbstkritisch sind mit uns und auch mit unserer eigenen Sicht auf die Welt umgehen und das permanent hinterfragen. Und dass wir auch nie sicher sein können, nicht in einer Zeit zu leben, wo sich sowas gerade irgendwo auf der Welt abspielt.
Nee, unbedingt.
Und falls ihr also heute noch irgendwo auf eine Karl-Peters-Straße trefft, die scheint es nämlich wohl immer noch zu geben, dann wisst ihr nun, warum sie so heißt und warum sie vielleicht umbenannt werden sollte.
Oh Gott, ja. Also vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Ich hatte wirklich keine Ahnung, sträflich. Noch eine Wissenslücke, die du für mich gefüllt hast. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichte genauso interessant. Also, das hat mich wirklich richtig ärgerlich gemacht. Und natürlich weiß ich, dass diese Dinge passiert sind. Und wenn man sich vorstellt, wie das sein muss, wenn man heute Nachfahre dieser Menschen ist, die damals zu Opfern gemacht wurden durch den Kolonialismus.
Ja.
Ganz fürchterlich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns auch heute noch damit auseinandersetzen. Denn es ist einfach eine Realität und es ist noch nicht lange her im Kontext der Weltgeschichte.
Ja.
Danke, dass du uns nochmal daran erinnert hast. Und das hat mich schon auf eine andere Art emotional gemacht heute.
Also ich finde es ja zumindest gut, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwas bei euch auslöst. Im besten Fall natürlich Erschütterung und die Hoffnung und den Willen und den Kampfgeist, sowas nicht mehr zuzulassen in der Form und sich selber immer wieder zu hinterfragen und die Gesellschaft, in der man lebt.
Ja.
Ich hoffe, das Thema heute war euch nicht zu historisch oder zu politisch oder zu gesellschaftskritisch.
Nein.
Und hat euch trotzdem ein bisschen interessiert. Das würde mich total freuen. Aber keine Sorge, beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen privater.
Ja, das stimmt. Tatsächlich ist nächstes Mal der gruseligste Fall dran, den ich je recherchiert habe.
Dann freue ich mich schon jetzt total darauf.
Ja, wir begeben uns ins Jahr 1912. Es ist ein bekannterer Fall. Also ihr werdet vielleicht schon davon gehört haben. Aber meine Güte. Also ungelogen, ich habe Albträume davon.
Also ihr könnt gespannt sein. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder natürlich mit dabei seid.
Genau, hier bei uns in der gemütlichen kleinen Runde bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast.